Ja, ich habe den ganzen Text, den ich gemacht habe, oder den ich auch machen will jetzt, 1. Mose 43, ich habe da immer auch Rückbezüge zu dem, was gewesen ist, versucht zu ziehen. Und habe versucht, irgendwie einen Überblick zu bekommen, selber erstmal in der Vorbereitung, ja, was ist da eigentlich los? In dieser Situation mit Jakob und seiner Familie. Und man muss ja eher sagen, mit seinen Söhnen. Es geht hier um Männer und eigentlich nicht um Frauen. Die Frauen bitte nicht gehen. Natürlich gilt das Gleiche auch oder vieles von dem, was hier angesprochen wird, auch für Frauen, klar. Nur. Ich finde es auch interessant zu sehen, dass es hier vor allen Dingen die Männer sind, die ja, die Schwierigkeiten haben, die Probleme haben, ganz bestimmte Probleme. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auch solche Probleme haben können, aber ich glaube, das ist auch ja, etwas damit mit. Gut, komme ich später vielleicht nochmal drauf zurück. Ich will das mal ganz langsam hier nach und nach vorgehen. In dem Ganzen war mir wichtig, erstmal ist mir wichtig geworden zu sehen, Jakob und seine Nachkommen sind Auserwählte Gottes. Sie sind eben nicht irgendwer, irgendwie hier auf der Erde, sondern Gott hat sich Jakob auserwählt und will ihn zum Segen setzen. Und will ihn segnen und will ihn zum Segen setzen. Das fängt schon mit Abraham und Isaak an und geht eben auch auf Jakob über. Nicht, weil Jakob so toll ist. Wir haben, denke ich, schon die ganzen Wochen über gesehen, wie Jakob wirklich menschlich ist und seine Schwächen hat, ganz extreme Schwächen sogar. Und dass er mit diesem großen Zuspruch, den Gott ihm gibt, also diese große Verheißung, die ihm gibt und dieser große Segen, dass das auch erstmal irgendwas ist, was womit er erstmal klarkommen muss, wo er drin wachsen muss, bevor er wirklich das realisiert und auch wirklich leben kann, diesen ganzen Segen, den Gott ihm verheißen hat. Und das erinnert mich einfach auch an unsere Situation so oft. Gott hat uns so viel schon gegeben. Er hat uns so viel zugesagt, hat uns so viel ja, mitgegeben. Und doch gibt es so oft Situationen, wo wir das gar nicht richtig begreifen, was er uns eigentlich gegeben hat und was er für uns sein will und was er für uns ist. Wir begreifen das oft nicht. Wir leben oft noch in unseren menschlichen Denkstrukturen und in unseren menschlichen Bahnen. Und ja, und ergreifen gar nicht diesen großen Segen, den Gott uns geben will. Und so sehe ich das auch in Jakobs Leben. Es gibt eine Situation in Jakobs Leben, wo, ja, ich habe es in verschiedenen Auslegungen so gelesen, es ist im Grunde die erste Erweckung, die wir in der biblischen Geschichte so lesen, von der wir lesen können. Es ist im Kapitel 35, wo Gott zu Jakob spricht, ganz direkt. Er spricht ihn an. Hier steht gar nicht, wie direkt er ihn anspricht. 1. Mose 35, Vers 1 spricht Gott zu Jakob: Mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Hier schließt sich ein Kreis. Das, was angefangen hat, was Gott mit Jakob angefangen hat, der allererste Anfang, wo Gott Jakob erschienen ist, der ist hier zu einem Ende gekommen. Jakob soll an den Punkt zurückkehren, wo er aufgebrochen ist und soll erkennen eigentlich an diesem Punkt auch die Treue Gottes. Er hat alles eingehalten, was er ihm versprochen hat. Ne? So dass Jakob wirklich nur dastehen kann und staunen kann, zurückblicken kann und denken kann, ja, Gott ist wirklich der treue Gott. Er hat seine Verheißungen bestätigt. Es ist wahr, was er mir verheißen hat. Und das gilt auch für die Verheißungen für die Zukunft, die Gott Jakob ja auch gemacht hat. Du wirst ein großes Volk sein. Ihr werdet das Land erben. Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. All dieser Segen Abrahams, dieses, was auf die Zukunft gerichtet ist, das kann er in diesem Moment in viel größerem Maße erkennen, ja, das ist wahr und kann das eigentlich aufnehmen und damit leben. Und es ist dann so, dass Jakob sich mit seiner Familie aufmacht, nach Bethel geht und nicht einfach nur dahin geht und das macht, was Gott sagt, sondern im Vorhinein sogar, ja, sie reinigen sich, sie erkennen, also wir leben hier mit Gott und da passt das einfach nicht, dass wir Götzen mit uns rumtragen. Wie intensiv der Götzendienst in der Familie Jakobs war, wissen wir nicht. Ob das nun einfach nur Sachen sind, die sie einfach so mitgeschleppt haben und die nicht besonders großen Wert hatten oder ob sie wirklich sehr dran gehangen haben, das weiß ich nicht. Das steht da auch nicht so drin. Aber es steht einfach, dass sie diese ganzen Götzenbilder, alles, was sie verunreinigt hat, alles, was sie von Gott weggezogen hat, das haben sie weggetan, haben sie vergraben. No? Das ist auch eine Situation bei uns manchmal. Wir schleppen manchmal so Dinge, alle möglichen Dinge mit und Gott ruft uns manchmal heraus. Komm zu mir zurück an den Ort, wo ich dir einmal begegnet bin, no? Und lass das Alte hinter dir. Und dann ist es gut auch, sich wirklich zu reinigen von allem Müll, der einem anlastet. Und dann erleben sie wirklich die Gegenwart Gottes wieder. Gott begegnet Jakob wieder in dieser Situation und spricht zu ihm und erneuert den Bund. Und er erneuert ihn für Jakob und seine Nachkommen. Es ist eigentlich ein wunderbarer Abschnitt. Aber es ist einfach nur, es ist ein Beginn eigentlich wieder nur. Es ist eigentlich ein Abschluss, aber gleichzeitig auch wieder ein Beginn. Es folgt noch eine ganze Menge. Und wir sind eben nicht in diesem wunderbaren Kapitel 35, sondern wir sind in Kapitel 42 und 43, wo es alles ganz anders aussieht. Die Situation ist eine ganz andere geworden. Und vor zwei Wochen hat Achim ja über dieses Kapitel 42 schon gepredigt. Und mir war es wichtig, einfach das nochmal mir klar zu machen, in was für einer Situation stecken die jetzt hier eigentlich. Die stecken in einer Situation, die unvorstellbar ist. Jedenfalls, als ich mich da tiefergehend mit befasst habe, taten sich immer mehr Abgründe auf irgendwie. Sie befinden sich, also die Brüder, diese 10 Brüder sind es jetzt ja nur noch, der Josef scheint ja verschwunden zu sein, die Brüder wissen nicht, was mit ihm passiert ist, er ist wahrscheinlich irgendwo Sklave in Ägypten, sie wissen das nicht so genau. Anderen gegenüber, ihrem Vater und auch anderen Leuten gegenüber behaupten sie, er ist einfach nicht mehr da, er ist ja tot. Und jetzt fehlt aber auch noch ein zweiter Bruder, der Simeon ist in Ägypten geblieben. Und zwar aufgrund dessen, dass der oberste ägyptische Beamter, ohne dass sie es wissen, ist es natürlich Josef, sie der Lüge und der Spionage verdächtigt. Und ja, eigentlich ist das ja unberechtigt, denn sie sind ja ganz ehrlich und offen da hingekommen, um Getreide zu kaufen. In Wirklichkeit sind sie natürlich Lügner. Und das ist ja auch gerade der Punkt, warum Josef da so nachhakt. Und dann nimmt Josef Simeon als Geisel dort und die Brüder müssen zurückziehen. Die Folge ist, Simeon kommt nur frei, wenn die Brüder mit Benjamin zurückkehren. Das ist die Bedingung. Eine Rückkehr nach Ägypten ohne Benjamin würde dagegen die Todesstrafe mit sich bringen. Das kann man so zwischen den Zeilen oder eigentlich relativ deutlich auch so lesen in Vers 20 von Kapitel 42, da heißt es, und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, sodass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Also so ganz durch die Blume sagt Josef ihnen hier auch, wenn ihr Benjamin nicht mitbringt, dann geht es euch an den Kragen. Gut, das ist natürlich schon schlimm genug, aber das Ganze wird zu einem Konflikt, wird zum Problem, dadurch, dass Benjamin eben der Liebling seines Vaters ist. Und zwar nicht von ungefähr. Jakob hat bereits seinen Lieblingssohn Josef verloren und jetzt ist Benjamin als einziger Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel übrig geblieben. Und an dem hängt er mit ganz besonders. Dieser Verlust Josefs, der hängt ihm immer noch ganz stark nach. Das bewegt ihn immer noch. Das wird, liest man im Grunde auch dann später hier in Vers 36, wo er jammert und klagt, ihr beraubt mich meiner Kinder, Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr mir auch noch wegnehmen. Also das beschäftigt ihn immer noch, das belastet ihn immer noch, dass Josef nicht mehr da ist. Und ich denke, dass man das auch gut verstehen kann. Ein Vater, der seine Kinder verliert, oder eine Mutter, die ihre Kinder verliert, das ist ein besonderer Schmerz, wenn man vor den Kindern, wenn die Kinder vor einem gehen. Und das ist belastend. Das ist schwer, ein schwer zu tragendes Los. Und für Jakob ist es ja etwas sehr Schweres, weil er besonders an diesem Josef gehangen hat. Und es macht ihn auch kaputt, letztendlich. Er kreist darum, um diesen Sohn, der verloren ist. Und weil er um diesen Sohn, der verloren ist, kreist, klammert er sich auch so sehr stark an diesen Benjamin, der jetzt so eine Art Ersatz dafür ist. Und die Brüder sehen das, die wissen das. Die sehen das und die wissen, wenn Jakob auch noch Benjamin verliert, dann geht es mit ihm zu Ende. Er sagt es selber so, ganz offen, ne, wenn Benjamin irgendwas passiert, dann werde ich, wie heißt es hier so schön im letzten Vers, 38, wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnet, den ihr reiset, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Und ich denke, das ist nicht nur Rhetorik, das ist nicht nur irgendwie so aus der Emotion heraus, sondern das ist wirklich tief in seinem Herzen drin und die Brüder wissen, dass sie ihrem Vater so einen Schmerz bereiten würden, dass das ihn umbringen würde, wenn dem was passieren würde. Darüber hinaus sind sie angegriffen von ihrem Vater. Der Vater macht ihnen Vorwürfe. Er sagt hier in Vers 36, ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Es geht alles über mich. Also, sie sehen sich auch noch mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Na, und wollen das eigentlich nicht so stehen lassen. Wollen jetzt nicht eigentlich wirklich schuld sein, ihm Benjamin zu nehmen. Denn eigentlich sind die Vorwürfe theoretisch natürlich unbegründet, weil Jakob weiß ja gar nichts davon, dass Josef weg ist, weil die Brüder ihn verkauft haben. So, und indirekt trifft er sie natürlich auch damit. Den wunden Punkt trifft er. Also sie stehen in einem schweren Konflikt. Darüber hinaus spitzt sich die ganze Lage noch zu in Kapitel 42 durch diese Geschichte mit dem Geld, dass ihr Geld jetzt auch noch in den Säcken liegt. Und sie denken, naja, unser Geld, also unsere, das ist nicht nur irgendwie die gleiche Anzahl von Geld, die wir bezahlt haben, sondern es ist die Währung, die wir mitgebracht haben. Unser Beutel, den wir mit hatten, und darin unser Geld, die Währung, genau abgemessen, so wie wir das eigentlich mitgebracht hatten, das liegt jetzt in unseren Säcken drin. Und für sie ist es ganz klar, das bedeutet, dass sie des Diebstahls verdächtig werden. Und natürlich auch das, denken sie, ist unberechtigt. Wieso denn? Eigentlich haben sie es doch richtig gemacht. Aber es ist, sie denken dabei, es ist eigentlich unwiderlegbar. Wir könnten ihnen nicht sagen, woher das Geld kommt. Na? Also sehen sie sich diesem Vorwurf auch unausgesprochen gegenüber. Und jetzt besteht die Möglichkeit, sie gehen ohne Benjamin zurück, um dem Vater keine Schmerzen zu bereiten, aber das kommt eigentlich überhaupt nicht in Frage. Das bedeutet den sicheren Tod für sie. Und das schließen sie auch ständig aus eigentlich. Die andere Möglichkeit wäre, sie gehen mit Benjamin nach Ägypten. Da ist aber ein entscheidendes Problem. Sie müssen Jakob dazu umstimmen, irgendwie dazu bewegen, dass er ihnen Benjamin mitgibt. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass dann im Raume steht, ja, überlebt unser Vater das, die Ängste um seinen Sohn? Wir wollen ihn ja auch eigentlich nicht töten. Und ja, doch, so nett sind die Brüder hier noch. Und sie wissen auch nicht, wie reagiert dieser hohe ägyptische Beamter jetzt auf diese Geschichte mit dem Geld. Also, dass wir das Geld jetzt dabei hatten. Also es ist alles ungewiss. Eine weitere Möglichkeit bleibt noch, sie bleiben da und Simeon bleibt halt, wo er ist. Die Brüder verhalten sich, oder es steht hier am Ende 42 nicht, was die Brüder eigentlich machen, es steht nur über einen was da, über Ruben. Der versucht im Grunde die ganze Sache doch noch in Gang zu bringen. Und zwar, er ergreift als Ältester das Wort und ist bereit, für Benjamin Verantwortung zu übernehmen. Er sagt hier in Vers 37 zu seinem Vater, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so töte meine zwei Söhne. Gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Um dem Vater deutlich zu machen, wie ernst er diese Verantwortung nehmen würde, bietet er das Leben seiner zwei Söhne als Bürgschaft an. Ich kann mir das schwer vorstellen, selber meine Kinder herzugeben und dem jemand anders in die Hand zu geben, mit dem Auftrag, wenn ich diesen Auftrag nicht ausführe, wenn ich meinen Bruder nicht heil zurückbringe, dann töte sie. Finde ich eine harte Geschichte. Das ist schon ein großes Opfer, was Ruben hier anbietet, einerseits. Andererseits ist es aber auch schwer nachvollziehbar, warum, was Jakob davon hätte, diese zwei Söhne dann zu töten. Warum bietet Ruben hier diese zwei Söhne an? Warum er das tut, ist, so habe ich es jedenfalls für mich, so ist es mir, hat sich es für mich erschlossen, so aus dem Text heraus, ist es im Grunde, dass Ruben eine Wiedergutmachung anbietet. Ohne wirklich von seiner Schuld und von der Schuld seiner Brüder zu sprechen, bietet er den einen Sohn für Benjamin, wenn ihm was passiert, an, als Gegenleistung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir dafür verantwortlich sind, dass dein Sohn stirbt, dann, oder wenn ich dafür verantwortlich bin, dann darfst du meinen Sohn töten. Aber es ist auch noch ein zweiter Sohn da. Er bietet ihm auch noch einen zweiten Sohn an, unausgesprochen für Josef. Ruben übernimmt hier sozusagen auch die Verantwortung dafür, dass Josef nicht mehr da ist. Und das liegt daran, dass Ruben in diese ganze Sache voll mit hineingenommen ist. Er ist zwar in der Situation, wo die Brüder über Josef hergefallen sind, hat er versucht, ihn zu retten, sein Leben zu retten. Er wollte nicht, dass ihm was passiert. Er wollte ihm seinen Vater zurückbringen. Aber er hat es nicht hingekriegt. Er ist nicht aufgestanden und hat gesagt, wir machen das hier nicht, sondern er hat gesagt, schmeißt ihn erstmal in die Grube rein. Und dann haben sie ihn da in die Grube reingeschmissen und dann war Ruben nicht da. Und als er dann zurück war, war das Ganze schon passiert. Und er hat sich nur noch in Schmerzen die Kleider zerrissen, aber letzten Endes die ganze Lüge mitgetragen. Er hat seinem Vater gegenüber nichts gesagt und lässt ihn genauso im Ungewissen wie die anderen Brüder auch. Er macht sich im Grunde dadurch eins mit den Brüdern in ihrem Handeln. Auch da, wo wir nicht vielleicht beteiligt sind an einer Tat, aber wo wir nicht ganz klar uns davon distanzieren und die Sachen offenlegen, da sind wir Mitteilhaber und tragen auch unsere Schuld. Also es ist im Grunde schon ein indirektes Schuldeingeständnis. Und das hängt natürlich zusammen damit, mit dem, dass die Brüder umgetrieben sind von diesem schlechten Gewissen. Und da wirkt auch Gott in gewisser Weise. Hier passiert etwas. In Ruben ist etwas passiert. Er ist eigentlich ein Typ, der Verantwortung scheut, der sich vor Verantwortung drückt, der irgendwo zwar versucht, Verantwortung zu übernehmen, aber es irgendwie überhaupt nicht hinkriegt. Und es ist so, sein Angebot kommt überhaupt nicht an. Jakob geht nicht darauf ein. Er sagt, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reisen würdet, ihr mir meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Er geht da nicht drauf ein. Das hat auch zwei Gründe im Grunde. Den einen, den er hier ausspricht, und den anderen, dass Ruben für ihn nicht vertrauenswürdig ist. Er hat die Ehe mit seiner Nebenfrau Bilha gebrochen. In Kapitel 35, Vers 22 lesen wir das. Und Jakob hat davon auch erfahren. Und er hat hier das Vertrauensverhältnis zwischen, ja, zu ihm total gebrochen. Und das ist auch nicht wiederhergestellt. Man liest nirgendwo, dass sie sich darüber versöhnt hätten. Und das andere ist eben das, was Jakob hier sagt. Für ihn zählt Benjamin und nichts anderes. Es ist ihm einfach nicht wert genug, Simeon wieder in die Freiheit zu bringen, nur und dabei Benjamins Leben aufs Spiel zu setzen. Also Benjamin ist ihm so viel wichtiger als Simeon, dass er diesen Deal einfach nicht mitmacht, dass Benjamin nicht weglässt. Faktisch gibt er damit, mit dieser Entscheidung, Simeon auf. Der ist damit weg. So, in dieser Situation sind wir in Kapitel 42 am Ende. Und die Brüder machen keine Anstalten, jetzt den Jakob weiter zu bestürmen und ihn dazu zu überreden, doch den Benjamin mitzuschicken. Warum machen sie das nicht? Sie sind einfach gelähmt von ihrem schlechten Gewissen. Sie wissen ganz genau, sie haben es verursacht, dass Josef nicht mehr da ist, dass ihr Vater so an dem Benjamin hängt, dass die ganze Situation so problematisch ist. Sie können nicht offen mit ihrem Vater reden, weil immer noch die Lüge zwischen ihnen steht. Sie haben das gerade erst wieder erneuert. Dem Josef selber gegenüber haben sie das so gesagt, der eine Sohn ist nicht mehr. Und das berichten sie auch ihrem Vater so. Der eine Sohn ist nicht mehr. Ne? Sie sehen auch die Not als direkte Folge ihrer Sünde. Das sagen sie so Vers 21, Kapitel 42, 21. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Diese ganze Trübsal ist Folge unserer Herzenshärte. Das erkennen sie hier. Und das macht sie auch völlig unfähig, jetzt Jakob positiv zu beeinflussen, dass er doch jetzt mutig sein sollte, seinen Sohn losschicken sollte mit ihnen, damit sie den Simeon wiederholen. Das macht sie einfach unfähig. Und wo ist in dieser ganzen düsteren Situation, wo ist da Gott? Jakob, ich hatte es am Anfang diese Stelle vorgelesen, Jakob und seine Söhne und seine ganze Familie, die diese wunderbare Erneuerung in Kapitel 35 erfahren haben. Wo ist da Gott? Und wo ist ihr Glaube geblieben? Ihre Hoffnung? Das Wort, was Gott zu ihnen gesprochen hat, was doch Kraft ist und was Verheißung ist und worauf sie ihr Leben bauen können. Wo ist das geblieben? Es ist nicht mehr da. Nach der Erweckung in Kapitel 35 gibt es kein einziges Gespräch zwischen Gott und Jakob bis zu diesem Zeitpunkt. Es gibt auch kein Wort über Gott. Jakob und seine Familie, die reden nicht mehr über Gott. Er kommt in ihren Überlegungen und in ihren Handlungen gar nicht mehr vor. Die einzige Ausnahme ist Josef. Da finden wir wieder Punkte da, wo es heißt, Gott war mit ihm, und Josef bekennt das auch. Er erkennt das und bekennt das auch, dass Gott ihm hilft, Träume auszulegen und so weiter und so weiter. Erst in Kapitel 42 kommt Gott plötzlich wieder vor, und zwar aufgrund dessen, dass Josef Zeugnis von seiner Beziehung zu Gott gibt. Er gibt dem Brüdern gegenüber, sie haben ihn ja noch nicht erkannt, also dieser ägyptische oberste Beamter, sagt zu ihnen in Vers 18 sagt er, wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Er gibt also Zeugnis von seiner Beziehung zu Gott und dadurch bringt er was bei den Brüdern in Gang. Da war doch noch was. Gott, ja, da war noch was. Ich glaube, dass es hier auch ein erster Anstoß ist. Auch der Anstoß für das schlechte Gewissen, was sie haben. Ich glaube, dass durch diese Verkündigung, durch dieses Zeugnis von Josef, dass da etwas in Gang kommt bei den Brüdern. Und dass dieses, was da in Gang kommt, das breitet sich immer weiter aus. Also direkt nach diesem Bekenntnis kommen sie in diese Gewissensqualen hinein oder wird ihnen deutlich, das haben wir verschuldet an unserem Bruder. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Geld und am Schluss hier in Vers 28 sagt dann einer, mein Geld ist wieder da, siehe, in meinem Sack ist es. Da entfiel ihnen ihr Herz und sie blickten einander erschrocken an und sprachen, warum hat uns Gott das angetan? Gott kommt plötzlich in ihren Überlegungen wieder vor, aber völlig verdreht. Na, Gott ist es, der uns das angetan hat. Gott will uns schaden. Gott will uns mit dieser Situation bedrücken und uns fertig machen. Und jetzt hat er noch einen draufgedrückt. Jetzt sind wir völlig fertig. Na, Gottes Handeln macht ihnen Angst. Wie kommt das Ganze? Das Ganze kommt dadurch, dass Sünde, wenn wir Sünde in unserem Leben haben und sie nicht ausräumen, nicht ins Licht bringen, lähmt sie uns, macht sie uns kaputt und verzerrt unsere Sichtweise. Wir können die Dinge nicht mehr so sehen, wie sie eigentlich wirklich sind. Dass Gott hier am Wirken ist und eigentlich dahin zielt, für die ganze Familie zu sorgen, sie zu erretten vom Hungerstod, sie reich machen will, sie in Ägypten auch in einer behüteten Situation auf groß werden lassen will. All seine Pläne mit der Familie, das können sie gar nicht sehen. Sie sehen nur wirklich ihre Situation und dass es ihnen schlecht geht und dass, ja, jetzt kommt der Gedanke Gott wieder ins Spiel und dann kann Gott eigentlich nur derjenige sein, der hier diesen ganzen Mist verursacht. Befreiung ist nur möglich, wenn sie mit ihrer Sünde ins Licht kommen. Erst dann wird auch die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Erst dann können sie wieder auch über Gott reden, mit Gott reden, sich an Gott freuen, Gott loben und preisen, Gott vertrauen in dem, was sie tun. Aber jetzt können sie das nicht. Schlagen wir mal Psalm 32 auf. Ich finde, dass David das da sehr deutlich und treffend eigentlich wiedergibt. Psalm 32. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Da ist genau dieser Punkt. In Vers 3 und 4 sagt er, als ich das verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Das wirkt sich körperlich aus. Das ist eine Last, unter der ich nicht mehr atmen kann, wo ich nicht mehr frei mich bewegen kann. Das drückt, das ist erdrückend. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Das ist diese Sichtweise. Ich sehe eigentlich nur Gottes Hand schwer auf mir lasten. Es ist negativ, es macht mich kaputt. Gottes Hand macht mich kaputt. Und dann aber die Wendung. Was ist die Wendung? Ich bekannte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Gott legt diese Hand auf David, nicht um ihn zu zerdrücken und ihn fertig zu machen, sondern um ihn dahin zu führen, wo er frei wird, wo er frei sein kann. Er selbst wollte diesen Weg nicht gehen. Er wollte seine Sünde verschweigen. Aber Gott hat seine Hand auf ihn gelegt. Gott hat nicht gesagt, na gut, wenn du deine Sünde nicht bekennen willst, mach dein Ding alleine. Sondern er hat seine Hand auf ihn gelegt. Und David hat das Empfinden, es ist eine schwere Last. Aber in dem Moment, wo er wirklich merkt, okay, Gott ist hier am Wirken, Gott legt eine schwere Last auf mich und er den Dreh kriegt, seine Sünde ins Licht zu bringen, da erlebt er Gott plötzlich ganz anders. Da erlebt er Befreiung. Da sagt er in Vers 6, alle Heiligen, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Wenn man in Angst ist, dann kann man zu ihm beten. Das ist die Befreiung. Ich habe nicht mehr Angst vor Gott, sondern ich habe Angst und in dieser Angst ist Gott mit mir und kann mir helfen, kann mir Befreiung schenken. Wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Hoffnung, Zuversicht. Gott wird es nicht zulassen, dass ich zerstört werde, sondern er hält mich in seiner Hand. Und du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ja, ich kann Gott fröhlich rühmen. Ich kann wissen, Gott ist für mich. Das ist die Veränderung der Sichtweise, so wie es wirklich ist. Wie gut ist es doch, dass wir jederzeit vor den Thron der Gnade kommen können. Wir haben das große Privileg, dass wir durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat, dass wir täglich, stündlich, jederzeit zu seinem Thron kommen können mit dem, was auf uns lastet. Und wir können das ihm bekennen und er nimmt es weg. Er hat die große Verheißung gegeben, dass er es tun will. Wir brauchen noch nicht mal Angst haben, dass Gott vielleicht unsere Sünde nicht vergeben würde, sondern er hat wirklich diese große Zusage gemacht. 1. Johannes 1, Vers 5 bis 2, Vers 2, auch bekannte Verse. Ich lese sie trotzdem jetzt nochmal, einfach weil es so schön das eigentlich auch zusammenfasst. Diese große Verheißung, die wir in Jesus haben. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht alleine aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Wunderbare ist, Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen und wir können ihm unsere Sünden bringen. Wir brauchen nicht unter dieser Last zu leben. Die Brüder leben 20 Jahre schon mit dieser Last. Und sie haben es immer noch nicht vor Gott gebracht. Sollten wir das auch so tun? Ich glaube nicht. Gott möchte das nicht. Er möchte nicht, dass wir so gedrückt und belastet sind. Und hier ist es nochmal deutlich gemacht. Gott ist Licht und das andere ist Finsternis. Im Licht ist Gemeinschaft miteinander und mit Gott, in der Finsternis nicht. Im Licht ist die Wahrheit. Wir können ehrlich und offen miteinander reden. Wir brauchen nichts verheimlichen. In der Finsternis leben wir in der Lüge, belügen wir einander, müssen Dinge für uns behalten, können nicht damit rausrücken und es belastet uns, macht uns fertig. Also, im Grunde ist es so, dass sie hier in der Finsternis leben. Wenn man wirklich tief sieht, geistlich sieht. Wenn man oberflächlich ansieht, dann ist eigentlich nichts besonders anders als in 42. Das Einzige ist, dass ein Bruder fehlt. Ein Bruder mehr. Naja, ein Bruder mehr oder weniger. Aber so hart das klingt, für die Brüder und für Jakob ist es anscheinend so. Die machen sich da überhaupt keine großen Gedanken drum. Die wälzen jetzt nicht Gedanken und denken darüber nach, oh Mensch, was ist mit Simeon und wie können wir ihn befreien und so weiter. Nö, Thema gegessen. Spielt keine Rolle mehr. Und in dieser Finsternis, da denkt man ja, es ist eigentlich, ja, Gott ist nicht mehr da. Aber doch, Gott ist noch da. Er hat durch Josef einen Anstoß gegeben und er bewegt die Brüder durch ihr Gewissen. Er hat ihr Gewissen angeregt und das arbeitet und wirkt sich auch in ihrem Handeln aus. Ruben bietet eine Wiedergutmachung an, so ein indirektes Schuldeingeständnis. Und die Brüder machen Jakob keine Vorwürfe mehr. Vorher in Kapitel 37 haben sie Josef gehasst und sie haben auch ihren Vater gehasst. Sie haben ihm eins ausgewischt, dass er Jakob bevorzugt hat. Sie haben ihm das Kleid zurückgeschickt, dieses blutbespritzte Kleid, zerrissene Kleid, und haben Josef nicht gesagt, oh, du armer Vater, dein Sohn ist leider verstorben, wir trauern mit dir. Nein, sie haben gesagt, ist das Josefs Kleid? Also sie haben ihn richtig tief in Verzweiflung gestürzt mit ihrer Tat und das hat ihnen auch nicht sehr viel ausgemacht. Das ist jetzt anders. Sie haben sogar ein bisschen Verständnis für seine Liebe zu Benjamin. Sie machen ihm keine Vorwürfe dafür, dass er Benjamin im Grunde besonders bevorzugt, sondern sie nehmen das eigentlich so an. Trotzdem, der wichtigste Punkt bleibt immer noch, ist immer noch in der Finsternis. Die Brüder sagen nichts über ihr Unrecht, was sie getan haben. Die Folge ist, der ganze Konflikt, das ganze Problem wird nicht weiter thematisiert. Man redet nicht drüber, es wird verdrängt. Man reduziert sich auf das Materielle. Man versucht klarzukommen, man will überleben. Aber das ganze Geistliche fehlt hier. Und im Grunde zeigt es auch deutlich, das Ganze ist eine Sackgasse. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wenn die Hungersnot jetzt aufhören würde, würden sie so weiterleben. Und es wäre grausam und düster und finster. Aber Gott tut etwas. Er verschärft die Hungersnot. Kapitel 43, Vers 1. Die Hungersnot aber drückte das Land. Und sie drückte nicht nur das Land, sondern sie drückte Jakob und die Brüder. Sie drückte sie aus ihrer Haltung, ist ja alles egal. Gott legt seine Hand schwer auf sie, damit sich was bewegt. Er will nicht, dass Jakob und die Brüder in diesem Zustand bleiben, in dieser Sackgasse. Er will sie da rausholen. Und anscheinend ist das einzige Mittel, was hier hilft, wirklich noch einmal Daumenschraube enger. Die Hungersnot drückte das Land. Und das ist auch ein Bild für den Zustand, in dem Jakob und die Brüder sind. Sie sind bedrückt, das ist drückend, diese ganze Situation drückt. Und als verzehrt war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, sprach ihr Vater zu ihnen, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Ja, geht hin und kauft uns Getreide. Man merkt, wie Jakob alles verdrängt hat. Eine Bedingung gibt es da doch gar nicht. Also geht hin und kauft was. Der ganze Konflikt, den hat Jakob völlig vergessen. Und Simeon hat er vergessen, das ist egal. Er sieht nur die materielle Not und fertig. So, und jetzt bricht natürlich der Konflikt auf. Die Brüder wissen natürlich schon ganz genau Bescheid, was Sache ist und dass sie nicht einfach dahin gehen können. Die haben einfach Angst um ihr Überleben. Und Juda macht sich jetzt zum Sprecher hier. Ruben und Simeon ist ja sowieso nicht mehr da, aber Levi und Ruben wären ja noch die älteren Söhne, aber die haben sich durch ihre Taten bei Jakob in Misskredit gebracht. Ruben durch diesen Ehebruch und Simeon und Levi waren ja die führenden Leute, die Sichem und die Leute umgebracht haben, als ihre Schwester vergewaltigt wurde. Und Jakob hat kein Vertrauen, kein Zutrauen zu diesen. Auch Judah ist bestimmt nicht einwandfrei. Er hat auch seine Missetaten. Aber die sind nicht direkt im Verhältnis zu Jakob passiert. Deswegen kann er sich hier zum Sprecher machen. Und er legt los. Der Mann schärfte uns das hart ein und sprach, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. Willst du nun unseren Bruder mit uns senden, so wollen wir hinabziehen und dir zu essen kaufen. Willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Wo man so im ersten Moment so ein bisschen schnell drüber hinwegliest, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, weiß man, dass hier Judah ganz rhetorisch knallhart diese Rede sich zurechtgelegt hat. Er fängt mit dem Punkt an, mit so einer Einleitung, der Mann schärfte uns ein und dann das Erste, das Wichtigste, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. Das Gleiche wiederholt er ganz am Schluss seiner Rede. Ganz genau wörtlich, sagt er in Vers 5 am Ende, der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Dann rahmt er das ein, was das Zentrum eigentlich seiner Rede ist. Er sagt, willst du uns nun unseren Bruder mit uns senden, so wollen wir hinabziehen. Dem steht gegenüber, willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab. Und in der Mitte, im Zentrum, worum das Ganze geht, dir zu essen kaufen, um dir zu essen zu kaufen. Es geht um seinen Bauch. Judah sagt, Jakob, dein Bauch hat Hunger. Also, bitteschön. Er appelliert hier völlig auf den Trieb. Ne? Wir haben alle Triebe, wir brauchen Essen zum Überleben, wir haben verschiedene andere Triebe. Und Judah ist auch so ein Mensch, der wirklich ein Triebmensch ist. Er appelliert hier an die materiellen Bedürfnisse und er offenbart im Grunde auch das, was eigentlich in der Familie gerade vorherrschend ist. Es sind nicht geistliche Fragen, die die Leute bewegen, sondern es sind wirklich die ganz einfachen materiellen Dinge. In dieser ganzen Rede ist Simeon egal, Benjamin ist egal, Josef ist kein Thema, Gott ist sowieso kein Thema. Es geht nur um den Hunger. Und Judah ist eben auch so ein Triebmensch. Wir sehen das in Kapitel 38. Er sucht seine sexuelle Befriedigung bei der Hure. Er sucht den finanziellen Gewinn. Als Josef da getötet werden soll, sieht er die Händlerkarawane und sagt, hey, hier, Mensch, wir können doch noch da einen Reibach draus machen. Lass uns den verkaufen, da haben wir auch noch was davon. So ein Typ ist Judah. Und heute ist es doch auch oft so. Also wenn ich die Werbung sehe, dann, man muss solche Sachen auch mal distanziert angucken und überlegen, ne, was sagen diese Bilder und diese Texte oder was sagen die einen eigentlich? Ne? Da geht es immer darum, sie appellieren an unsere Triebe, an unsere einfachsten Bedürfnisse. Die werden da groß thematisiert und aufgeblasen zu etwas, was wirklich zentral ist. Und sie wollen uns dazu bewegen, etwas zu tun, nämlich etwas zu kaufen. Und Judah ist im Grunde so ein Werbestratege, im Grunde schon in frühester Zeit. Er sagt, na, Jakob, du hast Hunger, also schick den Jungen los mit uns. So, aber auch wie das mit der Werbung heutzutage ist, wenn man nicht wirklich zu doof ist, dann entwickelt man Strategien und merkt eigentlich relativ schnell, wenn jemand wirklich so offensichtlich einen übers Ohr hauen will oder manipulieren will. Und Israel merkt es genauso, also Jakob merkt es genauso. Er durchschaut das Ganze und das verletzt ihn und er reagiert, wie man reagiert, wenn man verletzt ist. Er macht Vorwürfe. Er schiebt die Schuld zurück. Er schiebt den schwarzen Peter zurück. Er sagt hier in Vers 6, warum habt ihr so übel an mir getan, dass ihr dem Mann sagtet, dass ihr noch einen Bruder habt? Na, ihr seid schuld. Und dann antworten die Brüder, der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach, lebt euer Vater noch? Habt ihr auch noch einen Bruder? Dann antworteten wir ihm, wie er uns fragte. Wie konnten wir wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder mit herab? Also ein heftiger Streit. Und jeder schiebt dem anderen die Schuld zu. Darüber hinaus lügen die Brüder hier auch wie gedruckt. Also Josef hat überhaupt nicht nach dem Vater und nach dem Bruder gefragt. Sie haben das freimütig selbst erzählt. Aber hier in dieser Diskussion wollen sie auch irgendeinen Trumpf in der Hand haben, um dem Vater eins auszuwischen. Es geht wirklich zur Sache. Und das liegt daran, dass Gott einfach nicht gegenwärtig ist in dieser Situation. Sie lassen Gott nicht in ihr Leben rein, sie lassen kein Licht in ihr Leben rein. Und was ist die Folge? Es ist nur Zwietracht da. Es ist kein Ausweg da. Der Konflikt ist immer noch derselbe. Die Hungersnot drückt und macht das Ganze noch ein bisschen, gibt dem Ganzen ein bisschen Dynamik. Aber es ist kein Ausblick da, keine Hoffnung. Jetzt kommt aber etwas, ein bisschen Hoffnung rein. Und das verändert auch ein bisschen die Lage. Judah, derjenige, der eben noch so wunderbar werbestrategisch aufgetreten ist, der tut das jetzt hier nochmal. Aber er tut es ein bisschen weiser. Man kann wirklich sagen, etwas weiser. Weil er erstmal versucht zu vermitteln, zwar immer noch auf einer sehr materialistischen Ebene, aber er sieht im Grunde, es geht nicht weiter, es geht nicht voran. Und irgendwo hat Gott in ihm so einen kleinen Funken hineingelegt. Ich weiß nicht, was es ist oder wie es gekommen ist. Vielleicht erinnert er sich an seinen Bruder Ruben, der die Wiedergutmachung anbietet. Vielleicht ist das das, was Gott durch das Gewissen in Gang gesetzt hat, durch das Zeugnis von Josef. Er sagt hier in Vers 8 bis 10, Judah, da sprach Judah zu Israel, seinem Vater, lass den Knaben mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will Bürge für ihn sein, von meinen Händen sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Denn wenn wir nicht gezögert hätten, wären wir wohl schon zweimal wiedergekommen. Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen, achso, und so weiter. Ich sehe, die Zeit ist wahnsinnig fortgeschritten. Wahnsinn. Heute Morgen ging das schnell. Gut, okay. Es ist so, dass erst geht es auch wieder um den Hunger und Judah macht deutlich, okay, es betrifft jetzt nicht nur dich, sondern es betrifft uns alle. Es betrifft auch Benjamin, den du liebst. Und deswegen solltest du eigentlich dafür einstimmen, da einstimmen. In Vers 10 macht er nochmal so ein bisschen Druck. Also eigentlich hätten wir das schon längst hinter uns. Wir könnten schon wieder hier sein. Es ist alles halb so wild. Komm, lass uns das einfach mal jetzt durchziehen. Er macht ein bisschen Druck, drückt auf die Tube. In Vers 9 kommt aber eben der Gedanke, dass er jetzt diese Verantwortung übernehmen will, wie Ruben das auch gemacht hat. Und er ist nicht besser als Ruben. Deswegen ist es nicht unbedingt, warum Jakob jetzt darauf reagiert. Er hat auch seine Sünde auf dem Kerbholz. Aber er bietet hier sein eigenes Leben an. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und ich denke schon, es ist ein Unterschied zwischen Ruben, der seine zwei Söhne anbietet, und Judah, der sich selbst anbietet. Ruben bietet seine zwei Söhne an, um im Grunde von seiner Schuld frei zu werden, um die Schuld loszuwerden. Judah bietet sich an und sagt, ich nehme die Schuld auf mich mein Leben lang. Er will nicht, dass die Schuld irgendwie beglichen wird, sondern er nimmt sie auf sich, so wie Jesus unsere Schuld auf sich nimmt. Er sagt nicht, ich will einen Vergleich haben, ich berechne das jetzt irgendwie, sondern er nimmt es einfach auf sich. Und so ist in Judah etwas ganz Besonderes, etwas, was wir dann eben auch in Jesus sehen, ist hier schon drin. Das wird in Judas Leben noch deutlicher werden. Und Judah ist ja letztendlich auch der Stamm Israels, aus dem David und dann auch Jesus kommt. Das muss man eben auch sehen. Gut. Am Rande gesagt ist es nur so, dass er natürlich sowieso schon Schuld trägt, wegen Josef. Also er tut es eigentlich schon. Damals hat er es nicht übernommen. Bis dahin hat er es nicht übernommen, diese Schuld. Er hat es nicht offengelegt, dass er diese Schuld eigentlich trägt. Aber er ist bereit, immerhin jetzt für den anderen Bruder Verantwortung zu übernehmen und eventuell auch Schuld auf sich zu nehmen. Und das überzeugt seinen Vater. Er sagt hier, wenn es denn so ist, wohlan tut's und nehmt von des Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Manne Geschenke hinab, ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln. Nehmt auch anderes Geld mit euch und das Geld, das ihr oben auf in euren Säcken wiederbekommen habt, bringt auch wieder hin. Vielleicht ist ein Irrtum da geschehen. Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Manne. Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der seine Kinder ganz und gar beraubt ist. Israel, oder Jakob besser gesagt, bricht hier durch auch. Er ist immer noch in Selbstmitleid und in Trostlosigkeit, in Trauer gefangen. Das macht der Schluss dieser Sache, dieser Rede deutlich. Ich aber muss sein wie einer, der seiner Kinder ganz und gar beraubt ist. Er ist da immer noch gefangen drin. Und trotzdem ringt er sich zum Glauben durch. Trotzdem sagt er, ich lasse euch gehen und ich stelle euch unter den Schutz Gottes. Ich vertraue Gott, ich vertraue euch Gott an. Also er legt sie unter den Schutz Gottes. Und das ist etwas, was, denke ich, auch von dieser Rede Judas herkommt, dieser geistliche Impuls. Jakob nimmt den auf und führt den weiter und erkennt. Er denkt wieder zurück an die Situation, wo er Esau begegnet ist. Er hat dieselbe Situation gehabt, dass er jemandem entgegengekommen ist, dem gegenüber er schuldig war. Und was hat er getan? Er hat Geschenke vorgeschickt. Na, das taucht hier wieder auf. Na, die Erinnerung kommt ihm. Ja, was ist das Beste? Ja, Geschenke. Das ist gut. Das stimmt den persönlich. Das habe ich doch so erlebt. Und dann kommt ihm der Gedanke, ja, bevor ich Esau begegnet bin, da ist Gott mir begegnet. Und er hat mir Mut gemacht und er hat mich gestärkt, dass ich dieser Begegnung entgegengehen konnte. Und er hat es gemacht, dass wir uns versöhnt haben, obwohl ich das nicht geglaubt habe vorher. Also ich glaube, auch wenn das hier nicht direkt angesprochen ist, ist das etwas, was in Jakob arbeitet und wo er sich daran erinnert und daraus heraus wieder den Blick auf Gott wenden kann. Und das Tolle ist, man sieht, er ist so fixiert vorher auf Benjamin und will ihn nicht gehen lassen. Aber in dem Moment, wo er loslässt und auf Gott sieht, weitet sich sein Blickkreis wieder und plötzlich kommt der Bruder wieder ins Spiel. Der Simeon, der völlig außen vor war, die ganze Zeit jetzt, der überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, da heißt es hier in Vers 14, der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und Benjamin. Ja. Es ist immer noch ein Wertunterschied. Benjamin ist natürlich der mit Namen genannte und der andere Bruder. Aber immerhin, ne? Er existiert und er ist gewollt und so. Ne? Also das ist doch auch etwas, was wir erleben, dass Gott uns frei macht, wenn wir loslassen können, wenn wir nicht mehr so festhalten, wenn wir nicht mehr so an dem hängen, woran wir hängen und es Gott überlassen. Eine Person, eine Sache, ein Hobby, irgendetwas, wo wir festhalten, wo wir sagen, das bringt uns Erfüllung. Das Loslassen, in Gottes Hände lassen, auf Gott sehen, wie Gott unseren Blick weitet und wir erkennen, okay, es gibt noch viel mehr, was Gott für uns hat. Und das wirkt sich so aus, dass wirklich die Brüder dann auch dorthin kommen. Sie sind immer noch voll in Angst. Sie sind immer noch voll Schrecken. Sie denken, die überfallen sie da und machen sie fertig, so wie sie andere Leute fertig gemacht haben, so werden sie jetzt fertig gemacht. Sie haben Angst, als sie hinkommen und doch werden sie überschüttet mit Güte und Barmherzigkeit. Lesen wir das einmal, vielleicht noch die kurze Rede des Dieners. Sie haben Angst, sie erklären, wir haben doch die Sache mit dem Geld. Wir wollten das gar nicht und hier haben wir es mitgebracht und haben noch mehr Geld mitgebracht. Und der Diener sagt, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führte Simeon zu ihnen heraus und brachte sie in Josefs Haus, gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße wuschen und gab ihren Eseln Futter. Sie aber richteten das Geschenk zu, bis Josef mittags käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Also, sie werden einfach überschüttet mit Güte. Dieser Diener, der spricht wie so ein Engel, ne? Fürchtet euch nicht, seid guten Mutes. Er spricht ihnen sogar den Glauben nochmal zu. Er sagt ihnen, euer Gott, die haben vorher überhaupt nicht mehr über Gott nachgedacht, über Gott geredet. Sie haben Gott nur als den gesehen, der auf ihnen lastet. Und jetzt sagt derjenige, euer Gott hat euch beschenkt. Ne? Ein Ägypter, ein ägyptischer Diener, das muss doch ein Engel sein. Aber manchmal ist das so, ne? Da ist ein Heide, der einem sagt, Gott hat dich so beschenkt. Und man selber sieht im Moment nur so, dass es alles furchtbar ist. Das ist alles, man ist völlig fertig und kaputt. Und jemand anders von außen sieht, Gott hat dich reich beschenkt. Dein Gott hat dich reich beschenkt. Das sagt er hier. Ja. Gott will die Familie reinigen und heilen und die Beziehungen heilen. Und er lässt das hier auch nicht so stehen. Jetzt könnte ja die Geschichte zu Ende sein, aber es geht noch weiter. Gott will wirklich, dass die Familie zusammenkommt, dass wirkliche Heilung passiert, dass die Sünde offenbar wird, denn die ist ja immer noch nicht offenbar. Und wie gut ist Gott, dass er, obwohl die Brüder immer noch diese Haltung haben, immer noch nichts sagen, immer noch mit ihrer Sünde rumlaufen, dass Gott sie trotzdem so reich beschenkt. So gut ist Gott. Gott möchte uns dahin führen, dass wir unsere Sünde ins Licht bringen, dass wir frei werden, seine Güte zu empfangen, uns an ihm zu freuen, ihn zu loben und zu preisen und dann aber auch dahin zu kommen, dass wir unser Leben loslassen für andere, so wie Judah hier schon anfängt, sein Leben loszulassen und wie Jesus sein Leben losgelassen hat für uns. Da will Jesus uns hinführen. Vater, ich danke dir dafür, dass du gut bist, obwohl wir so schlecht drauf sind manchmal. So schlimm wie die Brüder, so schlimm wie Jakob. Dich völlig vergessen. Nicht mehr daran denken, wie gut du gewesen bist zu uns. Welche Zusagen und Verheißungen du uns gemacht hast. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist das Wort weiter in uns wirken lässt, dass wir bewegt werden. Da, wo Sünde in unserem Leben ist und wir das mit uns rumschleppen über Jahre und Jahrzehnte, dass wir es ins Licht bringen zu dir, Herr. Dass wir nicht darin verharren, sondern dass wir es ins Licht stellen, damit wir in Freiheit leben können, Herr. Ich danke dir, dass wir keine Angst vor dir haben brauchen, sondern dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Du willst uns unsere Last abnehmen. Danke, Jesus, dass du so gut bist und dass du uns liebst. Bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, wirklich täglich, jederzeit, deine offenen Arme, dein Angebot anzunehmen, dass wir das suchen, dass wir nicht in diese Situation kommen, wie Jakob und seine Brüder, so tief in den Schlamassel hineingerutscht zu sein, dass es echt nur noch eine Sackgasse ist. Und ich preise dich und danke dir, dass du, selbst wenn unsere Situation so ist, du gut bist und uns zu dir ziehst. Und sei es durch eine schwere Hungersnot, sei es durch schweres Leid, du willst uns zu dir ziehen und Herr, wir wollen auf dich hoffen und wollen auf dich warten und wollen unser Angesicht zu dir erheben. Hilf du uns auch, ein Zeugnis zu sein für Menschen, die so bedrückt sind, so wie Josef für seine Brüder ein Zeugnis gewesen ist und etwas angestoßen hat in ihrem Leben. Ich bitte dich, dass du uns da auch Mut schenkst. Segne du uns alle jetzt in der kommenden Woche, bewahre du uns in dir und ja, zieh uns zu dir, Herr. Wir brauchen dich. Wir danken dir, dass du uns liebst.